Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist, denn heute gibt es wieder ein unglaublich inspirierendes Interview für dich mit Dana Schwand. Manche von euch kennen Dana vielleicht schon aus dem ersten Interview, was ich glaube ich vor 2 Jahren mit ihr geführt habe, zu ihrem ersten Buch. Und jetzt ist es so, dass ihr zweites Buch da ist, Made for More. Und ich habe mit Dana über ihr Buch gesprochen, aber vor allen Dingen haben wir auch darüber gesprochen, wie wir in unseren Beziehungen mehr Tiefe herstellen können. Denn Dana arbeitet seit, ich glaube, über 10 Jahren mit ihrem Mann zusammen. Und die beiden haben natürlich die ein oder andere Höhe und Tiefe zusammen erlebt. Und es war super spannend, mit ihr darüber zu sprechen. Wie funktioniert das, mit dem Partner zusammenzuarbeiten, aber eben auch 2 Kinder miteinander zu haben, ein Privatleben miteinander zu haben. Und es ist super inspirierend, Dana und ihren Partner zusammen zu sehen und zu sehen, wie die beiden miteinander harmonieren. Aber die harmonieren halt auch nur deswegen so viel miteinander, weil sie auch wirklich durch Konflikte gegangen sind und weil sie offen miteinander reden. Und es war super spannend von ihr auch zu hören, wie sie es geschafft hat, in ihrer Beziehung beide, von beiden Seiten, als Frau den Mann wirklich wertzuschätzen mit seinen Qualitäten und der Mann die Frau wertzuschätzen mit ihren Qualitäten. Da es ganz häufig so ist, dass wir unbewusst unglaublich viele Vorurteile haben als Frau gegenüber Männer und Männer gegenüber Frauen. Und umso offener man damit ist und das wirklich klärt und an die Oberfläche bringt, umso effektiver und erfüllter wird logischerweise auch die Zusammenarbeit, aber auch die Beziehung. Das heißt, darüber habe ich ganz viel mit Dana gesprochen. Wie können wir wirklich wertschätzend in einer Beziehung miteinander sein? Und es ging aber auch darum, dass Dana sich neu ausgerichtet hat in ihrem Business und wir darüber gesprochen haben, wie sie damit umgeht, wenn man einfach was, nicht einfach, aber wenn man was Neues anfängt und vielleicht 10 Jahre lang an der einen Sache gearbeitet hat und dann aber merkt, nee, es ist Zeit für was Neues. Also wie lässt man das Alte los? Wie fasst man den Mut, neue Entscheidungen zu treffen? Und ja, Dana ist einfach eine so inspirierende Person und es ist immer so eine Freude, mit ihr zu reden. Und ich hoffe, dass du auch ganz, ganz viel aus diesem Interview für dich mitnehmen kannst, dass du dich auch ganz inspiriert fühlst. Und wie immer freue ich mich natürlich riesig, auf Instagram von dir zu hören, nach der Folge @LauraMarlinaSeiler. Und wenn du dort unter dem Post von heute schreibst, was war deine Erkenntnis aus diesem Gespräch? Was ist vielleicht eine Frage, die du an Dana oder mich hast? Und dass wir da super, super gerne in den Austausch gehen können. Das ist immer so mit das Schönste am Podcast, danach auf Instagram die Unterhaltung zu der Folge zu haben. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Lass dich inspirieren, tank dich voll mit einer tollen Geschichte von Dana und viel, viel Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich so sehr, heute zum 2. Mal die wundervolle Dana Schwand im Podcast zu haben. Es ist so schön, dass du da bist. Heute persönlich, Nicht wie damals, glaube ich, über Skype haben wir es gemacht oder Zoom oder so. Schön, dass du da bist. Wie geht's?
Voll schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung nach Berlin in the big city. Yes. Es geht mir super gut. Und ich habe festgestellt, aber es ist ganz schön krass, so als Landei mittlerweile. Wir sind echt entwöhnt. Seit 3 Jahren auf dem Land. Das ist ganz schön groß hier.
Das ist aber nicht nur, wenn man vom Land kommt. Das ist auch, Berlin ist einfach, es ist eine krasse Stadt.
Also, ja, voll.
Ja, wir sind ja auch gerade dabei, eher zu gucken, noch weiter rauszuziehen, weil es schon immer krass, ja.
Tut total gut.
Erzähl mal, ich habe gerade versucht, es nochmal zu rekapitulieren. Das letzte Gespräch im Podcast hatten wir vor 2 Jahren.
Ich habe dich interviewt, das ist, glaube ich, ungefähr 2 Jahre her. Und ich glaube, du hattest mich interviewt. Die Veröffentlichung war um den Termin von meinem ersten Buch rum und das ist im März letztes Jahr erschienen.
Ach, krass, gar nicht so lange her. 1,5 Jahre.
Ja, auch so relativ, ne?
Zeit ist ja eine Illusion, also. Was ist seitdem alles passiert?
Oh, bombastisch, bombastisch viel. Also wir haben eine ganze Menge jetzt im unternehmerisch zumindest irgendwie aufgebaut, irgendwie mit den Kursen. Wir haben ein riesen, also für unsere Verhältnisse riesen Team aufgebaut. Jetzt mittlerweile 7 Teilnehmer und jetzt in so einer Neuausrichtung mit dem neuen Buch und wir haben noch einen neuen Verlag und zwischenzeitlich ist noch das Kochbuch rausgekommen Anfang des Jahres und sind jetzt gerade irgendwie alles, was wir letzte Jahr so vorbereitet haben, das wird jetzt sozusagen, trägt langsam Blüten. mit dem Buch und den Workshops und dem, was wir alles fürs nächste Jahr geplant haben, was noch ganz geheim ist. Ja, und ansonsten privat ist ein Hund dazugekommen und die Kinder wachsen und gedeihen. Wir haben jetzt einen Teenie, krass, was richtig krass ist.
Luke,
genau, der halt echt, das ist ganz komisch. Kennst du diese Bilder, wo du auf der einen Seite siehst du eine Frau und auf der anderen Seite so einen Schwan, ja, oder irgendwie sowas? Ja. So ist der gerade. Mhm. Dann sieht er aus wie ein kleines Kind, ja, und dann sieht er auf einmal aus wie so ein Mann. Mhm. Das ist total verrückt. Mhm. Also das beschäftigt oder berührt mich auch tatsächlich sehr irgendwie.
Das glaube ich. Ja. Wir haben gerade bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hatten wir ganz kurz so drüber gesprochen und da sind wir uns ja beide so extrem ähnlich. Wir lieben Veränderungen. Ja. Wir sind ja so jemand, am besten ist jeder Tag, wenn er komplett neu ist, man nicht weiß, was kommt, und man einfach kreativ sein, ja, darf und irgendwas Neues entwickeln kann.
Ja.
Was gefällt dir so an Veränderungen? Weil ich glaube, für viele Menschen ist es ja auch eher ein Thema, ja, wo man Angst vor hat. Mhm. Dir macht das eher Freude, oder? Ja. Also dir holt das eher so dieses, ja, ah, jetzt kann ich irgendwie loslegen.
Ja. Ja. Ja, ich glaube, dass das wirklich meine Zone of Genius ist aus diesem Buch von Gay Hendricks. Also so, dass ich, es liegt irgendwie in meiner Natur, spontan auf Dinge zu reagieren, mhm, und das in die Zukunft zu projizieren, daraus, mhm, sozusagen das Beste zu machen. Mhm. Ich mag das auch am liebsten, keine Ahnung, irgendwo live zu gehen oder mich für irgendwelche Leute zu stellen und einfach anzufangen, mhm, als mir vorher was zu überlegen und dann zu planen und dann nochmal zu optimieren und dann auch noch dem Plan zu folgen.
Ja. Okay, dann sind wir eins zu eins die gleiche Person. Das ist bei mir auch so.
Also ich bin einfach echt in meiner Kraft. Das kostet mich dann überhaupt gar keine Kraft. Ich muss da nicht drüber nachdenken. Ich kann das einfach so rauslassen.
Ja. Und dementsprechend sind auch die letzten anderthalb Jahre wahrscheinlich genau so gewesen, dass du gesagt hast, das Alte ist das Alte und, ja, jetzt kommt was Neues. Was genau ist diese Neuausrichtung? Du hast jetzt gesagt, ihr habt ganz viel die letzten, oder jetzt gerade fängt es an, irgendwie Blüten zu tragen.
Ja.
Woher kam vielleicht auch dieser, weil, nur um alle einmal kurz abzuholen, ja, du warst früher ganz, ganz viel, also du warst Yogalehrerin, du hattest, ja, dein eigenes Yoga-Studio.
Ja.
Ja, das stimmt. In dem vorherigen Leben, da war ja noch was. Und dann, ja, bist du ja total eingetaucht in das Thema Ayurveda. Ja. Dazu war ja dann damals noch die Folge, ja, für alle, die sich das nochmal anhören wollen. Und warst da ja aber auch so voll Feuer und
total,
Flamme, ne?
Ja.
Auch so voll die Scanner-Persönlichkeit. Ja. Ja. Und genau, und jetzt was Neues. Was ist das Neue, was jetzt gerade kommt, ja, bei dir?
Also vielleicht erstmal, um nicht alle abzuschrecken, die jetzt denken so, Gott, jetzt macht sie gar nichts mehr. Weil ich liebe immer noch das Ayurveda. Also alles, was wir da gemacht haben, ist halt super. Und das, was die letzten Jahre uns vor allen Dingen so beschäftigt hat, war, Matthias versucht das immer so um mich herum zu managen. Wir machen das ja zusammen, das Business. Und ihm war klar, wir kriegen die nicht lange im Ayurveda gehalten. Also, dass wir müssen irgendwie was anderes machen. Und mit dem Yoga-Studio, was du gerade erwähnt hast, da war das nämlich tatsächlich so, dass für mich war die Ära zu Ende und wir haben das halt, was war ein harter Cut, und wir haben das einfach gelassen und was ganz anderes gemacht. Mhm. Und jetzt war uns aber klar, uns ist das Ayurveda einfach so wichtig. Wir wollen das nicht weglassen, sondern wir wollen das weiter dabei behalten und stabilisieren. Es soll auch weiter wachsen, mhm, aber ich muss die Möglichkeit kriegen, auch über andere Sachen zu sprechen. Ja. Und das ist halt unternehmerisch einfach eine große Herausforderung, irgendwie, ja, das zu meistern. Und das haben wir aber jetzt wirklich relativ gut, wie wir finden, irgendwie so ein bisschen zumindest in der Vision umstrukturiert. Und das kommt jetzt so langsam. Und das, was jetzt neu ist, sind all die Themen, die es eben noch braucht für das Leben, wofür wir hier sind. Mhm. Die meisten von uns sitzen irgendwann da und denken so, war es das jetzt schon irgendwie? Ist vielleicht die Beziehung? Ja, nein, okay. Und vielleicht Familie? Ja, nein. Job läuft irgendwie, aber es ist nicht irgendwie erfüllend. Und ich glaube, dieser ganze Komplex Gesundheit ist halt super wichtig, weil wenn, keine Ahnung, wir nicht zur Toilette können, dann wird es einfach nach ein paar Tagen schwierig, sich mit einem erfüllenden Leben zu beschäftigen, ja, weil wir einfach mit anderen Dingen beschäftigt sind.
Ja.
Aber es gibt eben noch so viel mehr, was wir brauchen, um wirklich das leben zu können, was wir leben wollen. Es braucht vor allen Dingen viel Mut. Es braucht die Bereitschaft, sich den Scheiß anzugucken, der uns davon abhält, die mutigen Schritte zu tun. Und das ist das, was für mich jetzt gerade ansteht. Es ist alles, was ich in dem Buch reingepackt habe, ganz viel von meinem Prozess erzählt. Eben diese ganzen auf die Schnauze fallen, zu denken, was mache ich hier eigentlich für einen Scheiß?
Ja.
um sich dann den Staub abzuschütteln und zu sagen, so, okay, ich versuch's nochmal. Und das halt eben in allen Bereichen, in Partnerschaft, im Beruf. Das ist für mich eine der größten Herausforderungen, so ein Team zu steuern. Ne? Irgendwie, das sind alles irgendwie Menschen, für die man dann auch immer verantwortlich ist, die alle davon abhängig sind. So als Personal Brand, wie ja bei dir auch. Ja. Ich kann nicht einfach sagen, oh geil, ich mach morgen was anderes. So, das kommt jetzt irgendwie alles so zusammen mit dieser neuen Ära, mit den ganzen Sachen, die wir jetzt so planen, um sozusagen diese Initiierung mit dem Buch, das ist sozusagen so, das gibt auch alles noch, wie so ein Blumenstrauß, und den dann so ein bisschen auszurollen.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, es kommt ein neues Buch, oder das neue Buch ist jetzt schon da, Made for More. Und das ist quasi wie so, ja, du sagst selbst so der Startschuss, ne, für was Neues, für das, was jetzt ansteht. Und was ich jetzt auf so einer Metaebene erstmal voll spannend finde und für alle, die gerade auch zuhören, ich glaube, was wofür das gerade auch so ein tolles Beispiel ist, ich krieg so oft so diese, du wahrscheinlich auch, diese Frage, ich weiß nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Yeah. Ne? Ich weiß nicht, soll ich das machen oder das machen, und ich möchte irgendwie alles machen. Mhm. Und ich finde, wir beide sind absolute Scanner-Persönlichkeiten. Wir würden am liebsten alles gleichzeitig machen.
Ja, gerne auch gleichzeitig vor allem.
Genau. Und ich glaube, was bei dir aber auch so spannend gerade ist zu sehen und auch so cool ist, es ist auch richtig, sich einfach mal für was zu entscheiden. Yeah. Und du musst es nicht für immer machen. Aber dieses, du hast damals mit dem Yoga-Studio angefangen, dann hast du das beendet, dann hast du das mit Ayurveda gemacht, dann lässt du das jetzt quasi aufblühen und in eine andere Richtung einfach weiter wachsen und kannst darauf jetzt wieder was Neues aufbauen. Ja. Und allein das finde ich gerade schon so spannend, weil ich glaube, dass das auch vielen hilft, einfach mal zu sehen, das geht auch. Du, nur weil du dich jetzt dafür entscheidest, irgendwie Ayurveda zu machen oder ein Yoga-Studio oder Schokoladen oder was auch immer du gerne in deinem Leben machen, heißt es ja nicht, dass du es die nächsten 50 Jahre machen musst, aber fang damit an. Ja. So, weil nur daraus wirst du so viel lernen, und nur deswegen bist du ja jetzt da,
auf jeden
wo du
Fall.
Jetzt bist.
Total.
Also Made for More könnte ja nicht existieren, wenn nicht vorher die Ayurveda-Bücher zum Beispiel da gewesen wären.
Nee, und auch wenn ich das mit Yoga nicht gemacht hätte oder davor Grafikdesigner oder davor. Ja. Also sowas da sozusagen, ja, auf jeden Fall, sehe ich genauso.
Ja. Und es gibt zwei Punkte, auf die ich gerne noch eingehen möchte. Das eine ist, du hast gesagt, was dir wichtig ist, ist auch, oder wo du auch in dem Buch drüber schreibst, wie oft du selber auf die Schnauze gefallen bist und hingefallen bist, und wie wichtig es ist, sich eben auch dieser ganzen, ich nenne es jetzt mal irgendwie Schmerz und auch diesen Verletzungen und auch also all das, was uns, du hast gesagt, davon abhält, mutig sein zu können und die mutigen Schritte wirklich zu gehen, was ich super, wo ich gerne gleich nochmal drauf eingehen möchte. Und das andere, was ich auch spannend finde, ist dieses Holistische. Mhm. Es gehört halt alles dazu, zu einem erfüllten Leben. Und dass es eben wichtig ist, sich auch alle Bereiche anzugucken. Ja. Ne? Das ist klar, muss man auch hier irgendwo mit anfangen. Ja. Aber ich glaube auch, es ist nicht gesund, sich immer nur auf das eine zu fokussieren und jetzt zu sagen, ich mache mein Leben lang jetzt irgendwie nur Spiritualität im Sinne von, ich kümmere mich null um meine Gesundheit oder um meinen Beruf. Also ich meine, man kann das machen, wenn man jetzt irgendwie Mönch ist, irgendwo in einem Kloster, so why not? Aber
da ist aber ja für die anderen Sachen gesorgt. Ne?
Genau, ja. Lass uns mal kurz mit dem zweiten Thema anfangen, und von da machen wir den Bogen zu dem anderen Thema. Was sind für dich, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber was sind für dich so die Kernbereiche, die wichtig sind so in der eigenen persönlichen Weiterentwicklung oder auch im erfüllten Leben, wo wir irgendwie hingucken dürfen, um diese Bereiche wachsen zu lassen?
Also das Erste ist das, worüber ich die ganzen letzten Jahre gesprochen habe. Ich glaube, wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass wir einfach in diesem Körper leben und dafür sorgen müssen, dass es dem gut geht. Also müssen wir nicht, aber es ist einfach ungleich schwerer, glücklich zu sein, wenn es dem halt eben nicht gut geht. Und ich komme ja aus dem Yoga, und deswegen war das bei mir ganz klar, wir müssen lernen, wie der Verstand funktioniert, weil wir sonst Gefahr laufen, wie die allermeisten Menschen auf Autopilot durchs Leben zu laufen und es nicht mitzubekommen. Einer meiner Yoga-Lehrer sagte immer, wir sind alle Marionetten. Wir sind alle Marionetten. Weil wenn wir nicht mitbekommen, dass die Entscheidungen, die wir treffen, auf Gefühlen basieren, die wir haben, die auf Bewertungen basieren, die auf irgendeiner Erfahrung basiert, die in der Kindheit irgendwo in der Vergangenheit liegt, dann tun wir Dinge, die einfach nur aus dieser Verkettung von Zusammenhängen besteht, ohne wirklich bewusst wählen zu können. Das liegt, ich muss immer daran denken, wir haben vor einer Weile einen Schrank umgestellt. Das kennst du bestimmt auch, stellst du den Schrank um und dann willst du keine Ahnung, was da drin ist, irgendwie das Besteck oder was, die Servietten da rausholen. Und wie auf Autopilot gehst du immer dahin, wo der vorher stand.
Ja,
also es ist total krass, wie lange das dauert. Und das übt man dann ja täglich mehrmals, zu dem neuen Ort zu gehen. Und das ist ja banal, ist ja scheißegal, das kann man ja schnell korrigieren. Aber wenn alle Entscheidungen bezogen auf, keine Ahnung, wie gehe ich zum Job, wie bin ich mit meinem Partner, wie mache ich das mit den Kindern, so, das alles basiert auf diesem Autopilot-Modus, dann haben wir einfach relativ wenig Gestaltungsspielraum. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, wie das in unserem Kopf passiert, um überhaupt einhaken zu können, um wieder selbstbestimmt, das klingt immer so absurd, aber wirklich selbstbestimmt wählen zu können. Das finde ich eine große Facette. Und dann ist es als zweites meiner Meinung nach wichtig, sich als Teil von dem großen Ganzen zu verstehen. Weil ich bin selbst aufgewachsen in einer nicht gläubigen Familie, jetzt überhaupt nicht spirituell erzogen worden oder so. Es war alles sehr down to earth. Und habe irgendwie so, war das sowas so eine, oder war immer beschäftigt mit so einer Sinnlosigkeit. Also es gab bei mir immer diese Frage, wieso bin ich denn dann eigentlich hier, wenn nur meine Eltern irgendwann mal Spaß hatten und ich irgendwann wieder sterbe, was soll das in der Zwischenzeit? Also irgendwie fehlte mir ganz viel Substanz, bis ich angefangen habe, mich auf natürliche Weise relativ früh schon mit halt diesen ganzen spirituellen Themen zu beschäftigen und dann aber festgestellt habe, für mich ist es natürlich, mich da rein, also ich, natürlich gibt es außerkörperliche Erfahrungen und wir sind eine Seele, das ist alles ganz klar, aber für viele ist das ja nicht so. Für die meisten Menschen, also in unserer Bubble, glaube ich schon, aber es gibt ja sehr viele, für die das nicht so ist. Und ich glaube, das ist ganz schwierig, weil wir auf einer tiefen Ebene, wenn wir nicht irgendeine Form von größerem Zusammenhang sehen, ist es schwierig, wirklich ins Vertrauen zu finden. Und zwar nicht nur, ah ja, cool, ich vertraue, sondern wirklich uns rein entspannen zu können. Es ist alles genauso, wie es ist. Und wenn wir das nicht haben, sind wir, glaube ich, immer getrieben von so einem, ich muss irgendwas kontrollieren, ich muss irgendwas beweisen, ich muss irgendwas erschaffen, weil es gibt niemand, der das mit uns macht. Ich habe auch vorhin irgendwie zu Lars gesagt, der das hier aufzeichnet. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, aber ich dachte so, na, was Gute ist ja, das Universum ist ja dabei. Ich muss das nicht alleine machen. Und das merke ich wirklich, dass das etwas ist, was mich unglaublich entspannt. Dieses Bewusstsein und das Vertrauen darin, dass es alles so ist, wie es ist. Auch und insbesondere dann, wenn es mir gerade nicht gefällt, wirklich zu wissen, okay, das hat einen Sinn, dass das so ist.
Ist das für dich Spiritualität?
Das ist für mich ein großer Teil von Spiritualität, ja. Einfach in, dass der Time-Lag zwischen einer Erfahrung, die ich mache, und dem Zustimmen, dass diese Erfahrung so ist, wie sie ist, klein wird. Also, dass ich nicht, keine Ahnung, eine schlimme Erfahrung mache und 20 Jahre später denke, okay, ich kann da Weisheit draus ziehen, ich habe das vergeben, das ist in Ordnung, aber es gab 20 Jahre dazwischen, sondern dass dieser Zeitraum kleiner wird, dass ich schaffe, in schneller zuzustimmen, dass es so ist, wie es ist, auch wenn es furchtbar ist oder traumatisch. Ich schreibe in dem Buch auch über die Erfahrung, meinen Vater zu verlieren, über den Tod. Und das ist natürlich wahnsinnig traurig, solche Erlebnisse zu haben. Und das Leben ist halt so. Das ist nicht alles spannend und inspirierend und toll und voller Liebe und Dankbarkeit, sondern es ist natürlich auch wahnsinnig grausam und schmerzhaft. Und es gibt so viele Dinge, die in der Welt passieren, die mein kleiner Verstand sich nicht erklären kann. Aber da trotzdem die Fähigkeit zu etablieren, zuzustimmen und Frieden darin zu finden, dass es so ist, wie es ist, ist, glaube ich, ein großer Schlüssel, um trotzdem die Welt so ist, wie sie ist und meine Erfahrungen so sind, wie sie sind, zustimmen zu können und in Frieden zu sein und trotzdem glücklich sein zu können, auch wenn es diese ganzen Grausamkeiten gibt.
Ja, oder manchmal vielleicht sogar gerade deswegen.
Ja.
Das ist ja manchmal auch, dass ich immer wieder denke, dass gerade aufgrund dieser Erfahrung, nur durch diese Polarität, wir ja überhaupt erst uns dann auch wieder entscheiden können, glücklich zu sein.
Ja.
Weil du auch das andere kennst.
Ja.
Okay, also wir haben Gesundheit, wir haben die gedankliche Ebene,
ja.
Wir haben Spiritualität.
Ja.
Was gehört noch dazu?
Das nächste ist für mich nicht das, was man so Potenzial nennt im Allgemeinen. Ich finde das Wort so schwierig, weil es so ausgelutscht ist, was auch immer das bedeutet. Aber ich gehe davon aus, dass wir alle nicht ohne Grund hier sind. Oder in diesem spirituellen Zusammenhang gehe ich davon aus, dass wir hier sind, um eine bestimmte Erfahrung zu machen oder auch, um uns auszuprobieren oder so. Genau weiß ich es natürlich auch nicht. Aber wovon ich ausgehe, ist, dass alles, was ich mitbringe an Fähigkeiten, an Stärken und Talenten und auch insbesondere an Schwächen und Dingen, die ich überhaupt nicht kann, der perfekte Mix sind für die optimale Erfahrung, die hier ist.
Spannend.
Cool. Und ich finde das so geil. Also dieses auf dem Weg zu sein, meine Stärken zu finden, das sind ja viele. Habe ich halt so einen Blick drauf, dass ich es finde, wir müssen ein bisschen weg von, was kann ich gut? Also sowas zu erlernen wie, keine Ahnung, ich kann jetzt zum Beispiel gut kochen. Das kann man irgendwie trainieren. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, rauszufinden, wie ist mein System programmiert. Also sowas wie, du meintest gerade, wir beide sind so Scanner-Persönlichkeiten. Es ist einfach ja für einige und manches Mal auch eine Schwäche, aber es ist eben auch eine Stärke. Klar. Und das zu erkennen und wirklich zu sehen, was ist eigentlich das, was mich ausmacht und besonders macht? Und wie kann ich das einfach leben, egal ob das im Beruf ist, da wir viele Stunden am Tag, die meisten von uns mit Beruf verbringen, wäre es halt geschickt, wenn sich das da auch wiederfindet. Aber es geht mir nicht explizit um den Job, auch in meinem Alltag festzustellen, wie gehe ich eigentlich an Dinge ran und das zu lernen, wertzuschätzen, dass es für mich zum Beispiel, obwohl ich ein Kochbuch geschrieben habe, kann nicht aus Kochbüchern können, das ist vielleicht bei dir ähnlich, weil es ist ja so ein Plan, der mir vorgeht, ich kann keinen Plan, das ist einfach...
Trägt Paul auch immer ja. so auf, dass ich mich einfach nicht an das, das Rezept anders, halte. Ja. Ich krieg's einfach nicht hin. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, die ich anders machen muss, aber ich kann es nicht so machen, wie es da steht. Das macht mich verrückt.
Oder auch was zu reproduzieren. Ja. Matthias regt das immer auf, dass wenn ich irgendwas gemacht habe, was ihm schmeckt... Ja. Dass ich das nicht reproduzieren kann. Ich weiß ja nicht, was ich... Das habe ich jetzt schon wieder vergessen, wie es war.
Und das ist halt... Aber das schön, dann hat man nur einzigartige Erfahrungen mit dir. Ja.
Vielleicht könnt ihr nachher nochmal zusammenstellen. Ja, gerne.
Ich sage ihm das nochmal. Genau.
Aber das... Also das zu lernen oder rauszufinden, dass diese Dinge, die nur mir, die mich ausmachen... Mhm. Dass das einfach eine unfassbare Qualität ist, damit ich die nutzen kann und einfach damit spielen kann, weil dann wird alles leicht. Und es gibt halt so eine Schwierigkeit, die zu erkennen, weil dadurch, dass wir immer durch dieses, das, wir können ja nicht anders als durch diese Fähigkeiten zu gucken. Vom ersten Tag an bis heute haben wir alle nur durch diese Brille geguckt. Und deswegen ist es so schwer zu erkennen, dass das eine Stärke ist, weil sich das immer anfühlt wie, naja, ist doch normal. Also, ist doch normal. Und der Gegenpart dazu, das, was wir als unsere Schwächen bezeichnen, da gucken die meisten ja weniger gerne hin oder finden es irgendwie doof. Man könnte ja auch sagen, es ist voll die Schwäche, dass wir irgendwie uns nicht an Rezepte halten oder halt, keine Ahnung, diverse Dinge, die sich dann da drin halt eben wiederfinden. Aber ich gehe davon aus, dass unsere Schwächen unglaublich wichtig sind. Und ich vergleiche das immer mit so einer Bowlingbahn. Wir waren mit Luke, als wir ein bisschen kleiner waren, waren wir bowlen beim Geburtstag. Und seine großen Jungs, die konnten das schon alle, aber Tilda, also seine kleine Schwester, die 4 Jahre jünger ist, mit ihrer Freundin, die sie mit hat, die konnten das natürlich noch nicht. Und dann gibt es bei der Bowlingbahn so kleine, so eine kleine Wand, die man hochfahren kann, damit die Kugel nicht ins Ausrollen kann. Die haben wir dann bei ihr immer hochgeklappt und bei ihrer Freundin. Okay. Das hat, glaube ich, sogar einen Griff, hat mir neulich jemand erzählt. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Aber ich halte unsere Schwächen für genau das. Das heißt, es ist sowas wie die Bande unseres Lebens, die uns auf Kurs halten, damit die Kugel da ankommt, wo sie hin soll. Damit ich nicht aus Versehen Mathematiker werde oder so. weil ich das eben auch kann zum Beispiel. Oder irgendetwas anderes, was eben nicht dem entspricht, wofür ich hier bin. Und deswegen ist es so wichtig, diese ganzen Schwächen zu feiern, weil die genau dazu da sind, uns auf Kurs zu halten, damit die Kugel da hinten ankommt.
Es gibt so eine schöne, ich glaube, es ist eine indische Geschichte, die handelt von einem Mann, der hat 2 Wasserkörbe und die hängen an so einem Stock und der eine Wasserkorb hat einen Riss und der andere ist heil. Und damit geht er immer zum Wasser und dann füllt er die beide auf und läuft damit den Weg nach Hause. Und logischerweise läuft aber der kaputt ist, immer zur Hälfte aus, weil er hat einen Riss. Und irgendwann fängt sich halt der kaputte Wasserkorb total an zu schämen, weil der andere kommt ja immer voll an und er kommt aber halb leer an. Und nach ein paar Jahren sagt er dann halt zu dem Mann, es tut mir so leid, dass ich nie so gut bin wie der andere und dass bei mir immer nur die Hälfte ankommt. Und dann sagt der Mann, schau mal, siehst du den Weg, den wir immer langlaufen? Auf der Seite, wo ich dich getragen habe, wachsen überall Blumen, weil du immer da dein Wasser vergossen hast. Und deswegen habe ich dich immer mitgenommen, weil ich es liebe, heute diesen Blick zu haben.
So schön.
Und ich glaube, das ist so, so muss man das auch viel mehr sehen, ne? Dass man wirklich, ja, dass man einfach sieht, dass die Schwächen eben auch was total Schönes daraus erwachsen können. Ja, spannend.
Ja, super wertvoll. Ganz schöne Geschichte auch.
Ja, ich finde die auch mega schön. Ich finde, die ist so richtig so, ah ja,
stimmt,
voll gut. Ja, aber weil, wenn wir halt auch immer versuchen, irgendwie perfekt sein zu wollen und uns, und das finde ich eben auch so schön an der Geschichte, und wir haben ja oft die Tendenz, uns da mit anderen zu vergleichen, wo wir denken, sie seien perfekt, weil sie eben keinen Riss haben, den wir sehen können, aber sehen deswegen gar nicht, was wir eigentlich selber dadurch an so einem Blumenmeer den Weg entlang gepflanzt haben, was es jetzt für alle schöner macht, weil wir uns die ganze Zeit mit was vergleichen, was wir nicht sind.
Ja.
Ja, das ist mega spannend.
Ja.
Aber ich glaube, das ist auch, ich finde es auch mit der Bande, finde ich ein richtig, richtig cooles Bild, das so ein bisschen so zu sehen wie, ja, dass die Schwächen halten dich in der Bahn, dass du deinen Weg gehst und jetzt nicht irgendwie anfängst.
Same here.
Ich hatte ja immer kurz die grandiose Idee in meinem Leben, dass ich nach Hamburg gezogen bin und da habe ich einen Master of Science angefangen in Economics. Ja,
das musst du dir mal. Das
ist total. VWL Master of Science auf Englisch. Gott sei Dank habe ich eine Mathematik-Schwäche, weil ich sonst irgendwie VWL, nichts gegen VWL so, aber dann würde ich heute nicht hier sitzen, weil ich bin supposed, um hier zu sitzen und nicht irgendwie, keine Ahnung, VWL-Doktorin zu sein oder so.
Genau.
Deswegen finde ich, das leuchtet mir sehr ein. Ja. Ist schön. Und dadurch kann man die eigenen Schwächen ja vielleicht auch viel mehr wertschätzen, ne? Und zu sagen, Gott sei Dank kann ich das nicht.
Gott sei Dank kann ich das nicht, genau. Ja. Und das dann sozusagen noch vorausnehmen, vielleicht weiß ich noch gar nicht, was ich kann oder was ich will, aber zu denken, Gott sei Dank kann ich das nicht, dann muss ich rausfinden, okay, das kann ich nicht, das sollte ich besser nicht machen, das kann ich auch nicht, okay, das sollte ich wahrscheinlich besser auch nicht machen und erstmal zu gucken, wie so ein Experimentierspiel fällt, wo und es halt leichter wird.
Ich hatte letztens so ein cooles Gespräch mit Marisol, die ist ja auch super gut und Marisol, die kümmert sich, also was kümmert sich, die beschäftigt sich auch ganz viel mit Stärken und sie hatte dieses coole Bild und da hat es bei mir auch so Klick gemacht und das macht jetzt hier auch nochmal so Sinn, weil sie hat dann einen Stern angemalt und meinte halt, also sozusagen die Zacken vom Stern sind immer unsere Stärken, ja?
Ja.
Und die sozusagen nach innen gehenden Zacken dann wiederum
auch neulich drüber unterhalten. Ne,
sind unsere Schwächen, in Anführungsstrichen. Das, was wir nicht haben.
Ja.
So. Wenn wir jetzt alle ein Ball wären, rund wären, hätten wir ja nicht diese Zacken, logischerweise, weil wir wären ein Ball. Aber dadurch, dass wir alle Sterne sind, greifen wir auch alle ineinander.
Mhm.
Und das ist so, wie du gerade auch gesagt hast, weil Gott sei Dank haben wir irgendwo eine Schwäche, die von jemand anderem eine Stärke ist.
Ja.
Und plötzlich können wir uns ineinander ergänzen und bilden ein großes Bild.
Ja.
Weil wenn wir alle ein perfekter Ball wären und rund wären und alles könnten, würden wir ja immer, also wir würden ja nicht ineinander greifen können.
Und wie furchtbar schwer wäre es dann rauszufinden, was ich machen will.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
Gut, oh Gott. Da müsste ich aus wirklich allem auswählen.
Das wäre ja noch schlimmer. Das stimmt, das gehört ja auch noch dazu. Ja. Das macht die Wahl viel leichter.
Ja, ich meine, die ist ja schon schwer genug, aber...
Ja.
Ja.
Und was ich daran auch cool finde, ist wirklich zu sagen, ich konzentriere mich auf meine Stärken.
Ja.
Und eben nicht darauf, weil das versuchen wir, das lernen wir eigentlich in der Schule die ganze Zeit, unsere Schwächen auszugleichen. Was ja totaler Quatsch
totaler
ist.
Totaler Quatsch. Also, voller Quatsch. Und schön genau die gleiche Klausur wie die anderen am besten genauso gut zu schreiben. Ja. Totaler Quatsch. Ja.
Okay, also wir haben jetzt Gesundheit, wir haben das Mentale, wir haben Spiritualität, wir haben das Potenzial. Das grande Finale. Der Endgegner.
Ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen auch so, weil ich glaube, es ist eines der schwierigsten. Ja. Das letzte ist Nähe in Beziehungen allgemein und in Partnerschaft. Ja. Wir sind einfach soziale Wesen, wir sind hier, um nicht alleine unser Leben zu erschaffen, sondern in Verbundenheit und in Nähe mit anderen Menschen, die meisten von uns irgendwie in der Form von Partnerschaft. Und das ist einfach für viele von uns unfassbar schwer, das zu erschaffen. Also wirklich, wirkliche Nähe, also Partnerschaft haben ja viele. Aber ich bin zumindest so aufgewachsen, dass ich immer dachte, wo ist denn diese Partnerschaft, von der alle sagen, dass sie so schön ist, die man haben will? Ich kenne niemanden, der mir das vorlebt, so wie ich mir das eigentlich wünschen würde.
Ja.
Und ja, ich bin mit Matthias jetzt 18 Jahre zusammen. Und ziemlich genau wahrscheinlich, wenn das Interview rauskommt, das ist ziemlich genau 18 Jahre. Dann 11 Jahre davon verheiratet, mit 2 mittlerweile großen Kindern, 9 und 13. Und mit einem mittlerweile gemeinsamen Business. Und wir hatten echt schon viele Täler. Wir waren auch schon mal kurz davor, uns zu trennen. Und wir haben einfach richtig viel gelernt auf dem Weg. Und dieses alles, was sozusagen in den ersten 4 Aspekten, die wir gerade besprochen haben, mit rein, das ist ja alles ich-zentriert sozusagen. Wie bin ich mit mir und was brauche ich für mich, um in meine Kraft und in meine Mitte zu kommen? Und das ist natürlich erstmal, Voraussetzung ist vielleicht nicht das richtige Wort, weil natürlich sind wir nie fertig. Man kann nicht sagen, okay, ich mache mich jetzt erstmal fertig und dann gehe ich zu dem Richtigen oder der Richtigen. Aber doch ist es ja so, dass das natürlich 2 unterschiedliche Facetten sind, die aber eben auch ineinander greifen. Also ich bin unfassbar viel gewachsen in den letzten 18 Jahren mit ihm natürlich. Und bei uns ist es genauso, wie du das eben gerade beschrieben hast, mit den Sternen, bezogen auf die Stärken und Fähigkeiten jetzt im Business, aber auch in der Partnerschaft. Und ich glaube, das ist nicht ohne Grund so. Ich glaube, wir finden uns alle immer in diesen Sternenkategorien. Sonst würden wir wahrscheinlich einander nicht attraktiv finden. Und worum es geht für mich in diesem Aspekt, ist wirklich zu lernen, wie kann ich in Nähe finden? Weil die meisten von uns haben so viel Angst, inklusive mir, immer wieder sich verletzlich zu zeigen. Und um Nähe zu erschaffen, müssen wir aber uns verletzlich zeigen. Wir wünschen uns so sehr, ob das in Partnerschaft ist oder in Beziehungen allgemein, andere Menschen wirklich zu sehen, dass die sich wirklich, also die Bilder, die bei mir auf Instagram die meisten Kommentare und meisten Klicks haben, sind nicht die schönen vom Fotografen, sondern die, wo ich komplett fertig oder verheult oder irgendwie aussehe, die halt extrem authentisch sind. Weil wir uns so sehr wünschen, die anderen Menschen zu sehen, wie sie eigentlich sind und gleichzeitig so viel dafür geben, diese verletzliche Hülle von uns selbst zu verstecken, weil wir so Angst haben, dafür abgelehnt zu werden, wie wir eigentlich sind oder dass wir halt dann noch mehr Schmerz erfahren müssen, weil wir verletzlich sind. Und da zu lernen, wie kann ich mit weit offenem Herzen durch die Welt laufen, aber trotzdem mit einem starken Rückgrat, um wirklich Nähe zu erschaffen mit Menschen und in Nähe zu leben und mir zu erlauben, auch da letztendlich verletzt zu werden oder mich verletzlich zu machen, um diese Verbindung zu finden, weil ich glaube, es ist sowas wie das Salz in der Lebenssuppe. Ohne werden wir irgendwann vertrocknet und verbittert und alt und ziehen uns zurück, egal wie spirituell oder inspiriert wir sonst so sind. Abgesehen vielleicht von denjenigen da im Kloster, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, die sind vielleicht nochmal anders connected, aber so die normalen Menschen wie wir.
Ja. Was hat dir jetzt auch in der Beziehung mit Matthias geholfen, diese Nähe herzustellen? Also weil ich glaube auch, dass es so eine Riesenherausforderung ist, gerade weil wir diese Angst haben vor Verletzlichkeit. Ja. Und ich glaube auch, es gehören ja auch 2 dazu. Ja. Also das ist ja auch eins, das bekommst du wahrscheinlich auch oft die Frage, was ist, wenn ich mich weiterentwickle, aber mein Partner nicht?
Ja.
Was, wenn ich jetzt plötzlich diese Nähe herstellen möchte, aber mein Partner oder meine Partnerin vielleicht total Angst davor hat und man wie gegen so eine Wand läuft, da fühlt man sich ja dann auch verletzt, ne? Weil du machst dich verletzlich und auf der anderen Seite ist plötzlich eine Mauer. Ja. Das ist ja auch schwierig.
Auf jeden Fall.
Wie ist es heute bei euch?
Ja.
Wie lebt ihr vielleicht auch näher anders? Also habt ihr vielleicht eine bestimmte Art, wie ihr miteinander kommuniziert? Nehmt ihr euch Momente für euch? Also wie, um das wirklich konkret zu machen, wie lebt man diese Nähe in Beziehung?
Also das waren jetzt viele Fragen.
Ja, Entschuldigung. Willkommen in meinem Podcast.
Ich werde wahrscheinlich nur einen Bruchteil beantworten können, weil ich die anderen sofort wieder vergesse. Dann müsstest du sie auch kein Problem stellen. Weil das, was mir zum Anfang einfällt, ist so, wie ist dieses, wo du angefangen bist mit, ja. Wie ist das mit, wie macht man das, wenn nicht beide da ja. auf dem Weg ja. sind? Also ich habe das Privileg, dass Matthias mit mir parallel auf diesen Weg eingestiegen sind. Wir sind angefangen vor 18 Jahren mit einem sehr hohen Wert an persönlicher Weiterentwicklung. Der Kick-off unserer Beziehung war ein Korb von mir. Dass ich gesagt habe, so, ich finde dich echt süß und wir können auch Spaß haben, aber ich bin nicht interessiert an einer Beziehung. Und dann hat er das offensichtlich irgendwie geschafft, doch mich zu erobern. Das heißt, wir haben beide irgendwie schon immer, wir haben diesen Wert einfach relativ hoch in unserem System. Ich glaube, das ist schon auf jeden Fall förderlich. Aber ich kriege immer wieder die Frage, und ich kenne natürlich auch Paare und Beziehungen, bei denen es nicht so ist. Und das, was ich immer nur wieder sagen kann, ist, du kannst nur an dir selber arbeiten, weil wir wollen ja gerne, das mache ich auch gerne, an Matthias rumschrauben, damit er mehr so ist, damit ich mich nicht verändern muss.
Das ist super. Das ist voll die Macht Seine. Das total Sinn. Macht total Sinn. Wo ist das Problem?
Verstehe ich nicht. Ja, ganz genau. Es ist sehr mühsam auf jeden Fall.
Dann wollen die anderen sich immer nicht verändern. So. Echt.
Also das ist, finde ich, total wichtig, weil womit die meisten, wo die Frage bei mir auftaucht, die dann sagen so, aber er, ne, bei mir sind hauptsächlich Frauen, die dann sagen, er soll sich irgendwie aber doch bitte auch verändern oder was ist denn, wenn er sich nicht mitverändert? Und ich glaube, wir können nur bei uns gucken und auch da den Mut entwickeln, dass ich mich so zeigen lerne und so zu sein, wie ich tatsächlich bin. Weil wenn ich das als Voraussetzung nicht erfüllen kann, habe ich nicht die Chance, jemanden zu finden, der mitgehen möchte. Mhm. Weil wir so sehr damit beschäftigt sind, uns zu verbiegen, um irgendwie gemocht zu werden, aber dann am Ende dastehen und gemocht werden für die verbogene Version von uns selbst. Und immer die Frage bleibt, würde ich auch gemocht werden, wenn ich mich eigentlich so einfach so zeige, wie ich bin? Das heißt, ich muss bereit sein, und das ist tatsächlich einer der wichtigsten Punkte, die wahrscheinlich keiner jetzt gerne hören will. Achtung, sonst Ohren zuhalten. Ja. Du musst immer die Bereitschaft haben, die Beziehung auch aufzugeben. Mhm. Also wir sind in den letzten 18 Jahren immer wieder, dieses Jahr auch schon einmal, an den Punkt gekommen, wirklich Trennung als Möglichkeit auf den Tisch zu legen. Nicht, weil wir das wollen. Wir beide haben das Commitment, wir bleiben zusammen oder wir bleiben zusammen. Überhaupt gar keine Frage. Aber wenn wir nicht bereit sind, Trennung auf den Tisch zu legen, verpassen wir die Möglichkeit, alles zu geben. Weil es ist wie eine Münze, die auf zwei Seiten ist. Ich habe keine Chance, zu 100% die Nähe zu erschaffen, wenn ich nicht bereit bin, zu 100% für mich loszugehen. Und da besteht immer die Gefahr, wenn ich merke, irgendwas stimmt nicht, dass ich immer sagen muss, innerlich, in mir, ich muss bereit sein, das aufzugeben, um meine Wahrheit zu leben. Und wenn wir beide aber das Commitment haben, dann geht es darum, dann rauszufinden, okay, was ist die Synthese? Wie kommen wir da zusammen tatsächlich? Und für uns, wir sind dann immer wieder, das sind die schmerzhaftesten Momente und die anstrengendsten Momente, wirklich furchtbar. Und es sind die wachstumsreichsten Stunden, Tage, Wochen. Mittlerweile sind die Abstände deutlich kürzer als früher noch, weil wir dann die Chance haben, nochmal alles auszublättern. Okay, was habe ich vielleicht für Kompromisse gemacht? Und ein Kompromiss per Definition ist immer, beide kriegen nicht, was sie wollen. Und Kompromisse, deswegen bin ich ein großer Fan davon, keine Kompromisse zu machen, sondern immer rauszufinden, wie könnte eine Lösung sein dafür, dass beide gewinnen. Aber nochmal auf den Tisch zu legen, wie will ich das eigentlich haben? Was ist eigentlich das, was bei mir immer mal wieder so an Gefühl sich angestaut hat? Immer mal wieder und in jedem Streit so ein, ja, stimmt, siehst du, so wie letztes Mal, was ich eigentlich wie so ein gedankliches Konstrukt zwischen uns stelle, ich nenne das immer den Siehstehaufen, dass wieder eine Schippe auf den Siehstehaufen kommt und der dann immer größer wird, sodass immer mehr Distanz kommt und wir müssen bereit sein, uns die hundertprozentige Wahrheit zu sagen, sonst haben wir keine Chance auf wirkliche Nähe und wirkliche Verbundenheit. Das ist erstmal die Voraussetzung.
Wow. Schlechte Nachricht. Nein, ich finde, es ist eine tolle Nachricht in dem Sinne, als das, und das schließt ja wieder so ein bisschen den Kreis zum Anfang auch, dass es dir wieder die Wahl gibt.
Ja.
Weil ich habe halt oft auch das Gefühl, dass Menschen sich nicht mehr die Wahl lassen und dann denken, okay, man ist jetzt da irgendwie drinne und man muss da jetzt irgendwie durch. Ja. Und wenn du halt nicht mehr die Wahl hast, dann hast du halt nicht mehr die Wahl. Ja. Also ne, dann kannst du nicht mehr wirklich gute Entscheidungen treffen. Ja. Und ich finde, es muss natürlich am Ende, und das ist ja hier auch das goldene Gesetz in diesem Podcast, am Ende gibt es hier nicht die eine Wahrheit. Jeder muss für sich selber immer gucken, resoniert das mit mir? Ja. Ist das, wie ich leben will? Und ich glaube, das, was du gesagt hast, ist, es ist sehr, sehr kraftvoll, weil dieses Bild mit der Münze, ne, dass du sagst, nur wenn du 100% Ja zu dem einen sagen kannst, kannst du halt auch zu dem anderen sagen, ne? Weil sonst bist du immer nur 60%.
Ja.
Und immer diese angezogene Handbremse und nie dieses All-In. Ja. Und das finde ich schon spannend.
Ja, und der Partner kann ja auch nie 100% Ja sagen zu dem, zu wem oder was ich bin, wenn ich das nicht wirklich zu 100% reingebe. Ja. Und so ein bisschen die Gefahr an der Stelle, deswegen ist nämlich im Buch sozusagen auch beide Aspekte, also einmal die Fähigkeit, Authentizität in Beziehung wirklich zu leben, aber dann eben auch den Aspekt, die Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau zu erkennen, weil man kann das auch so hören, wenn man jetzt zuhört von, na, dann kann ich ja nach mir die Sinnflut einfach sagen, das, so sehe ich das übrigens und so bin ich übrigens und wenn es dir nicht passt, dann muss ich halt wohl gehen. Und darum geht es eben nicht. Nach wie die Sinnflut ist nicht das, worum es geht, sondern es geht darum, wirklich das Herz zu öffnen und trotzdem stabil zu stehen und zu sagen, so, das ist übrigens das, wie mir es geht. Und ich wünsche mir, das mit dir herauszufinden, wie das funktioniert, aber X, Y, Z, das geht für mich nicht. Mhm. Aber eben wertungsfrei das zu kommunizieren und darauf, also die Basis, die den meisten von uns fehlt, ist zu erkennen, Mann und Frau sind einfach nicht gleich. Und zwar nicht nur im Körper, unterhalb des Bauchnabels, sondern auch oberhalb des Halses sind wir einfach nicht gleich. Und da die Unterschiedlichkeit zu erkennen und die Männer für das zu wertschätzen, was sie sind, und die Frauen für das zu wertschätzen, was sie sind, und zu erkennen, dass das richtig ist, dass das in Ordnung ist, wenn mein Mann den Joghurt hinter der Butter nicht findet. Weil das eben nicht zu seinen Stärken gehört, genauso wie es nicht meine Stärke ist, bei, keine Ahnung, ganz viel Drama mit den Kindern und ganz viel Organisation den Überblick zu behalten und emotional stabil und gesettelt entspannt zu bleiben, weil das eben nicht meine Stärke ist als Frau, zu erkennen, was sind eigentlich die Unterschiedlichkeiten und zu lernen, wie ich vielleicht eine ganze Weile vom Weg abgekommen bin und was es dann eben braucht, um wirklich, wirklich den anderen für seine Unterschiedlichkeit zu feiern, auch wenn sie super oft mega nervt, wenn man noch nicht so ganz, zumindest ist das bei mir so, ganz erleuchtet ist, dann nervt es natürlich auch oft, aber nur weil wegen meiner Begrenzung. Und das eben zu erkennen und damit zu spielen und damit zu sein und einfach gemeinsam daran zu wachsen.
Ich finde das gerade so ein wichtiger Punkt, weil, also auch bei Paul und mir, wir sind wie Feuer und Wasser. Also tatsächlich auch astrologisch gesehen sind wir Feuer und Wasser, beziehungsweise Erde und Feuer, was super spannend ist. Ja. Ich würde es gerne noch mehr ins Konkrete in den Alltag bringen. Du hast gerade schon gesagt, es nervt unheimlich, dass der andere so anders ist. Wenn wir ganz ehrlich sind, macht uns das gerne auch wahnsinnig. Ja. Gleichzeitig lieben wir ja genau das. Ja. Ne? Wie schafft man es, das wirklich, du hast gerade gesagt, ne, es zu feiern, diese Andersartigkeit zu feiern und auch darin die eigene Begrenzung zu sehen und zu sehen, der andere vervollständigt meine Begrenzung dadurch, nur durch ihn. Und das Bild will ich gerade mit dir teilen, weil in dem Moment, wo du gesagt hast, es geht nicht darum, um nach mir die Sintflut, dann hatte ich das Bild, wie wäre es mit vor uns das Meer? Also weißt du, dass man es eher sieht so, schau, hier ist das Meer, da können wir zusammen drauf lossegeln. Mhm. Wollen wir das machen? So, zusammen. Das ist das Schiff, so schaut's aus, so, das sind die Bedingungen, kommst mit. Ja. Ne? Also eher so zu sehen, was ich irgendwie, das war plötzlich, wenn man es umdreht, ne, kommt der Rest dann auf der anderen Seite.
Das ist tatsächlich ganz schön, weil ich habe in dem Buch auch das Bild von dem Schiff Und das Problem ist, wenn wir nämlich gemeinsam auf diesem Schiff sitzen, wir Frauen sind nicht besonders gut da drin, wenn jetzt ein Sturm kommt und wir stehen am Steuer und dann kommt der Wind und dann ist es alles so turbulent und dann laufen die Kinder über Deck. Dann noch irgendwie zu denken, so, okay, was mache ich jetzt hier eigentlich? Wir brauchen den Mann, der das dann regelt und organisiert, der die Kinder unter Deck steht, der uns davon abhält, irgendwie in den Wahnsinn zu fallen und der dann das in die Hand und sagt, so, wir kriegen das schon hin, wir machen das jetzt so übrigens. Und andersrum ist es aber so, wenn wir, wie wir meisten Frauen, also ich komme da ganz, ganz stark her, denken so, ich kann das auch alles alleine eigentlich, also genau genommen eigentlich sogar besser, dann stehe ich da und in diesem scheiß Sturm und denke so, ich müsste mich eigentlich um die Kinder kümmern, die müssten sich anschnallen, aber jetzt kommt da hinten noch ein großes Ja. Und der Mann, weil der schon genug hat davon, dass wir immer denken, wir können das alles alleine, der sitzt unter Deck und denkt so, na gut, mich wird ja nicht gebraucht. Dadelt auf seinem Telefon rum oder macht schon Bescheid. Die sagt schon Bescheid, genau. Ja. Und dann finden wir ihn dafür doof, dass er nicht hilft. Vielleicht ist es aber eine Folge davon, dass wir bisher gelebt haben. Ich kann auch alles alleine. Ich brauche das einfach gar nicht.
Wie bist du da rausgekommen?
Trial and Error. Mhm. Also ganz viel Friedensprozess. Tatsächlich ein großer Teil auch erstmal zu verstehen, dass das so ist. Also dass Männer so unterschiedlich sind, also so wie wir auch bezogen auf die anderen Facetten, also bezogen auf Spiritualität und Berufung und so weiter geguckt haben, sind wir dazu verdammt, aus unserer Brille rauszugucken. Und die ist nicht nur bezogen auf meine Stärken und Schwächen oder bezogen auf meine Prägungen aus der Vergangenheit, sondern die sind eben auch bezogen auf, ich lebe halt als Frau schon immer. Und ich kann das nicht verstehen, wenn man den langen Flur entlang geht und dann sieht man da die Socke und dann sieht man da die Tasse und dann, dass man das nicht mitnimmt und wegräumt. Das ist einfach nicht, wenn ich das machen würde, dann wäre das eine Botschaft, dass ich das nicht will. Und mir fällt es schwer, als Frau zu verstehen, oder ich interpretiere automatisch, ohne das zu merken, dass er das wohl nicht machen will und mir das liegen lässt. Nicht wissend.
Er sieht es wirklich nicht.
Er sieht es nicht. Er ist auf dem Weg, sich was zu trinken zu holen. Er sieht es einfach nicht. Und dann auch noch das nicht zu entwerten, weil ich denke so, oh, bitte, wie minderbemittelt ist das denn? Ich meine, da muss man mal die Augen aufmachen, ist ja nicht so schwer. Sondern das zu erkennen, dass unsere Gehirne einfach wirklich anders funktionieren. Und wenn ich gerne möchte, dass die Socken weggeräumt sind, wenn er in die Küche geht, dann kann ich sagen, Schatz, kannst du bitte die Socken und die Tasse noch mitnehmen? Und wenn das in Wertschätzung geschieht, dann macht er das total gerne. Und dann mich dafür anzuerkennen, was für eine krasse Bewusstseinsfähigkeit ich habe, wie viel ich als Frau gleichzeitig wahrnehmen kann. Und das ist anders bei Männern. Und das ist gut so, dass das anders ist. Also Matthias hat bei uns ganz konkret im Alltag den Auftrag, insbesondere im Job, mich zu stoppen. Zu sagen, Dana, das machen wir nicht. Ich bin so eine, wahrscheinlich so ähnlich wie du, eine Ideenproduktionsmaschine. Es ist wahnsinnig anstrengend, weil ich ständig irgendwelche Ideen habe. Und früher war das so, dass ich dann immer dachte, ich will das auch entscheiden. Das ist ja meine Idee, ich will das auch entscheiden. Natürlich machen wir das jetzt. Und dann hat er irgendwann, ist er angefangen, mit mir zusammen zu arbeiten. Und dann wollte er sagen, so, nee, das macht aber keinen Sinn. Und ich dachte, was weißt du denn von meiner Idee? Ich will das jetzt aber machen. Bis ich aber dann meine Ideen irgendwie durchgeboxt habe, über seinen Rat oder seinen Input hinaus und dann immer wieder auf die Schnauze gefallen, weil ich auf einmal viel zu viele Teller in der Luft hatte, viel zu viele Sachen auf meinem Zettel hatte und dann immer wieder krank geworden bin und mich total überfordert habe. Und mittlerweile ist es so, auch wenn es mir nicht gefällt, immer noch nicht, muss ich leider sagen, dass er den Auftrag hat, auszuwählen und zu sagen, nee, dann das machen wir jetzt nicht. Nein, das machen wir jetzt nicht. Und ich muss immer denken, so, oh, ätzend. Na gut, dann machen wir das jetzt halt nicht. Ja, zum Beispiel. Also, ja. Dann das, also ihm wirklich zu sagen, du hast als Mann mehr Überblick, auch darüber, wie viel, auch wenn mir das nicht gefällt, wie viel mir gut bekommt, wie viel ich umsetzen kann. Und es ist so ein bisschen wie so, und das hören jetzt wahrscheinlich alle Feministinnen als ganz schlimm, dass ich nicht besonders gut bin darin, für mich alleine zu sorgen. Also ich meine, es ist ein bisschen absurd, weil ein Teil meines Jobs gerade in den letzten Jahren ist, wie lernt man gut für sich zu sorgen? Und natürlich meine Routine, meine Ernährung, mein Schlaf, das mache ich irgendwie alles gut, das ist überhaupt gar keine Frage, aber so ganz grundsätzlich von meinen Fähigkeiten, ich habe einfach so eine große Vision und ich will das einfach alles machen. Das fällt mir so unglaublich schwer, Nein zu sagen. Und dafür kann ich ihn total super nutzen, dass er sagt, nee. Und auch, dass er dann sagt, so Dana, mach jetzt mal den Rechner aus und hör mal auf zu arbeiten. Wenn er das zu mir sagt, dann mache ich das. Auch wenn ich gerade an was voll Wichtigem dran habe und er versteht das ja nicht, weil das so wichtig ist, muss jetzt noch fertig gemacht werden. Wenn er das sagt, dann mache ich das, weil ich weiß, dass er das in diesem Punkt besser weiß als ich. Oder dass er, wenn wir irgendwelche Termine geplant haben, ich bin total gerne zuverlässig und hasse es, Sachen abzusagen oder zu verschieben. Aber wenn ich doch wieder zu viel reingeplant habe und er nicht das mitbekommen habe, weil ich das doch hinter seinem Rücken dann irgendwie anders geplant habe, wenn er sagt, Dana, wir machen das nicht, wir sagen das jetzt ab. Da muss ich immer ganz tief durchatmen, weil alles in mir schreit, das darf nicht sein. Und ich mich dem dann aber hingebe, weil ich weiß, er hat recht. Zum Beispiel. Und andersrum ist es so, dass ich eben die Fähigkeit habe, durch das Bewusstsein, was ich habe, steuern zu können und sagen zu können, dass ich nämlich nicht, wie wir Frauen oft denken, na toll, er sieht die Socken und so weiter und so fort nicht, jetzt muss ich alles alleine machen, eben mich nicht reinzubegeben, obwohl das auf jeden Fall etwas ist, wo ich immer noch gerne mich auch mal drin suche. Das kann man auch mal so gut hervorholen in so einem Streit.
Der siehste Haufen.
Der siehste Haufen, wenn man mal nicht so einen guten Tag hat. Aber das halt zu nehmen und auch mich mit meinem Bewusstsein ihm zur Verfügung zu stellen und eben zum Beispiel zu steuern und zu sagen, weißt du was, ich glaube, es wäre gut, wenn du im Teammeeting heute das und das und das nochmal sagst. Oder so, ne? Das, wo ich merke, so, ja, mit dem und dem, da müssen wir vielleicht nochmal koordinieren, das vielleicht nicht vergessen. Oder wenn ich merke, er hat etwas auf vielleicht einer emotionalen Ebene nicht im Blick, wenn wir gerade in dem Meeting sitzen, dann da reinzugehen und mit zu übernehmen, so dass er zum Beispiel in einem guten Licht dasteht und oder ihm irgendwie zur Seite zu nehmen, irgendwas zu sagen. Und zwar nicht aus so einer Haltung heraus, und das ist eine große Kunst, du hast es halt nicht geschnallt, du armer Mann, weil du nicht mein Bewusstsein hast, sondern wirklich ihn wertzuschätzen für das, was seine Fähigkeiten sind. Und das ist so unglaublich wichtig. Und trotzdem ihm meine Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen. Das ist irgendwie so ein Spiel im Alltag und eine riesengroße Herausforderung.
Ich finde es wunderschön, wie du es beschreibst. Also danke auch, dass du uns da einmal wirklich mitnimmst, weil wir ja beide wissen, was die meisten Frauen für eine extrem negative Bewertung über das Mannsein haben.
Ja.
Und wie auch auf der anderen Seite extrem viele Männer eine so extreme Abwertung über das Frausein haben. Und viele Frauen auch über das Frausein eine Abwertung haben und Männer auch über das Mannsein.
Auf jeden
also
Fall.
Das ja beides, und ich glaube, darin liegt gerade auch eine der, also sowohl in den Beziehungen, aber dann auch gesellschaftlich gesehen, glaube ich, wenn wir das hinbekommen, als Gesellschaft auch wieder Männer fürs Mannsein anzuerkennen, Frauen fürs Frausein anzuerkennen, ich glaube, wir würden wirklich in einem Paradies leben.
Ich glaube auch.
Weil wir Frauen, wir bringen so viel mit, was wir aber die ganze Zeit unterdrücken, weil wir, wie du vorhin gesagt hast, wir wollen der Kapitän sein, wir können es eigentlich alleine besser, was natürlich Bullshit ist, weil dafür gibt es Mann und Frau.
Ja.
Und genauso aber, dass der Mann, der sozusagen auf der anderen Seite natürlich auch nicht das Weibliche dann ablehnen darf als was Schwaches, sondern im Gegenteil in diesem Bewusstsein, wie du es ja auch beschrieben hast, diese Stärke zu sehen in unserer Emotionalität, in unserer Fähigkeit, Frieden zu schaffen, Verbindung zu schaffen. Und ich glaube auch, dass so das eine ist, das in sich selbst wieder zu heilen, beides.
Auf jeden Fall.
Und anzunehmen und es dann in der Beziehung anzunehmen und es dann gesellschaftlich zu leben. Aber deswegen, ich finde es gerade so schön, wie du das auch, weil ich glaube, da konnten sich jetzt gerade wahrscheinlich, ich glaube, bei vielen hat, was du gesagt hast, einen Widerstand auch irgendwo ausgelöst. Also gerade bei vielen Frauen auch. Also das ist so, was ich so fühle dann, wo viele denken so, oh, wie jetzt, mein Mann soll mir jetzt sagen.
Ja, genau. Weil auch total nachvollziehen.
Wofür haben wir die letzten 50 Jahre gekämpft.
Ja, genau.
Darum geht's ja überhaupt nicht, sondern es geht, und das finde ich so schön, wie du es gesagt hast, es geht nicht um Unterdrückung, sondern es geht im Gegenteil darum, zusammen aufzusteigen.
Ja, genau.
Und zusammen aufsteigen können wir halt nur, wenn wir einander auch mal die Leiter halten.
Genau.
Weil sonst kommen nie beide hoch.
Ja.
Und ja, deswegen danke nochmal, dass du das geteilt hast, weil das finde ich super schön und ich hoffe, dass da ganz viele gerade für sich selber mal bewertungsfrei hingucken können und einfach mal zu gucken, weil ich mache das auch. Ja. Das ist ja, es ist ja nichts, wo da sind wir alle nicht frei von, weil wir es ja auch nicht lernen.
Nee, wir lernen es nicht. Ne? Es gibt ja auch keine Vorbilder.
Natürlich nicht.
Nee.
Und deswegen, natürlich ist da dieser Widerstand dann erstmal da. Gerade wir sind beide Unternehmerinnen, wir sind beide selbstständige, erfolgreiche Frauen. Und wir wären beide nicht so erfolgreich, wenn wir nicht beide so einen tollen Mann an unserer Seite hätten. Weil Paul ist genauso. Paul, wenn Paul nicht da wäre, hätte ich in den letzten 5 Jahren keinen Urlaub gemacht.
Ja, genau.
Definitiv nicht. Ja, und ich bin so wütend auf ihn, wenn er zu mir sagt, Laura, wir machen Urlaub.
Ja.
Dann versuche ich 800 Gründe zu finden, warum wir keinen Urlaub machen können. Und am Ende machen wir dann Urlaub und ich denke mir, Gott, zum Glück mache ich Urlaub, weil ich bin absolut leer.
Ja, das hatten wir auch tatsächlich ganz ähnliche letztes Jahr, wo es mir tatsächlich gesundheitlich nicht so gut ging. Und wir hatten so viele Sachen geplant, ein paar Speakings und Workshops und so eine kleine Lesereise und so. Und dann Matthias dann immer, also so nach und nach und nach immer so, das sagen wir ab und das sagen wir ab und das sagen wir ab. Und ich war immer so, nein. Ja. Und dann hat er sich nicht getraut. Bestimmte Sachen, wir haben auch den Veröffentlichungstermin von dem Buch verschoben jetzt um ein halbes Jahr. Und er ist immer wieder angekommen, meinte, Dana, wir können das nicht machen. Und ich immer so, ich will aber. Dana, wir können das aber nicht machen. Und hat sich nicht getraut, das zu machen, weil er natürlich nicht wusste, kriegt das dann irgendwie übergebraten. Und ich habe es nicht geschafft zu sagen, okay, wir machen das nicht. Sondern das höchste der Gefühle, was ich durch diesen Widerstand hindurch sagen konnte, war, manchmal musst du Sachen auch einfach entscheiden, ohne dass ich sage, okay. Und dann meinte er, okay, ich habe verstanden und ist raus und hat mich gesagt.
Aber es ist krass, weil jetzt, wo du das gerade erzählst, ich hatte auch diese eine Erfahrung, ich glaube, das habe ich so auch noch nie erzählt, das war vor 2 Jahren, als Carlo geboren worden ist, da war ich, hätte ich bei Gedankentanken sprechen sollen, 2 Monate später in Köln in der Lenzex Arena vor 15.000 Leuten.
Ja.
Und 3 Tage vorher, Carlo ist krank geworden, ich bin krank geworden, mir ging es richtig schlecht.
Ob das wohl eine Botschaft war?
ich war wirklich nicht in meiner Kraft, ich konnte mich nicht vorbereiten, weil ich hatte ein kleines Baby, was einfach 2 Monate alt war. Und dann hat Paul zu mir gesagt, du sagst das ab. Und ich war so, nein, ich fliege dahin, ich mache das, ich kann das nicht absagen, da ist dieses Commitment. Und er hat gesagt, Laura, du sagst das ab. Und ich war wirklich so, wir haben bestimmt 3 Stunden, habe ich da gesagt, ich habe geheult, weil ich wollte es nicht absagen. Ja. Und ich war so sauer auf ihn, aber es war das Beste, was er machen konnte. Weil erstens, ich hätte dem Publikum nicht dienen können, weil ich war vielleicht auf 20% meiner Kraft. Ja. Es wäre für mich nicht gut gewesen, es wäre für Carlo nicht gut gewesen, es wäre für unsere Familie nicht gut gewesen. Und ich hätte es gemacht, wenn er nicht da gewesen wäre.
Ja.
Und das war vorhin das Coole, weil weißt du, was ich so dieses Bild, was ich hatte, als du das erzählt hast, habe ich gedacht, ja, das ist, weil sie uns anders lieben, als wir uns lieben.
Ja.
Weißt du? Es ist so, das ist eine andere Form von Liebe, die dieses Stoppen dann irgendwie auch ausdrückt.
Ja.
So eine Form von Selbstliebe, die wir uns vielleicht an der Stelle nicht gönnen.
Ja.
Und so kann man es vielleicht schöner sehen.
Ja.
Weil Paul sagt dann auch immer zu mir, Laura, warum sage ich das gerade zu dir? Lass uns das nochmal zusammen überlegen. Weil du mich magst. Ja, weil ich dich liebe. Ja. Okay. Und das dann kann man das, finde ich, auch ein bisschen besser annehmen.
Ja.
Ne? Dass es nicht aus einem Impuls kommt von, dass die uns was Schlechtes wollen, sondern im Gegenteil. Weil sie uns anders lieben, als wir uns selbst in
Auf
dem Moment.
Auf jeden Fall, ja. Ja, und die Herausforderung ist, das durch dieses Gefühl von dem inneren Widerstand zu fühlen.
Ja.
Ne? Weil ich bin dann einfach oft, ich bin dieser Widerstand. Ja. Ich finde es so ätzend.
So unfair.
Das ist so unfair. Und durch diesen Widerstand hindurch, und dazu ist wieder diese Fähigkeit, den Verstand zu verstehen, so wichtig. Zu mir also, okay, krass, ich habe jetzt mega Widerstand. Ja, okay, aber er hat wahrscheinlich, hat er recht. Also das in diesem System dann trotzdem abstrahieren zu können, so ein bisschen Oberwasser wieder zu kriegen. Mhm. Und dann so, okay, ja, mach das, weil er mich liebt. Und ich weiß, eigentlich hat er auch recht, aber ich will nicht. Und dann sich dem hingeben zu können. Und ich kann das nur, wenn es ein Freund wäre, der da sagen würde, sagen so, ja, hör doch mal auf, lass das doch mal. Dann könnte ich das nicht, weil ich brauche Matthias, also seine Stärke an meiner Seite, um dann mich da auch andocken zu können. Mhm. Also auf einer energetischen Ebene, wenn ich dann sage,
wenn ich so, na gut, dann machen wir es halt nicht. Ich kann das nur aushalten, weil er stabil da bleibt. Und das ist so unglaublich wichtig. Und das ist so ein, da werden wir halt als Paar gemeinsam so stark, aber eben nur in dem Risiko, was er eingeht, von mir richtig fett abgelehnt zu werden dafür, dass er mir jetzt mein liebstes Vorhaben nehmen will. Das ist ein großes Risiko, was er eingeht. Mhm. Ne, weil ich erstmal natürlich ihn dafür scheiße finde, dass ich es jetzt da nicht machen darf, wobei er da gar nichts mit zu tun hat und er genau recht hat. Aber gleichzeitig, wenn ich die Stärke und die Größe besitze, zu erkennen, er hat so recht, dann gewinne nicht nur ich, weil ich lerne, mir zu erlauben, nicht über meine Grenze rüberzugehen, sondern ich mache ihn als Mann in unserer Beziehung stark. Und dann haben wir auf einmal den Mann, den so viele Frauen sich wünschen, mit der starken Schulter, an der wir uns anlehnen können. Ich habe früher immer gedacht, ich brauche mal einen Mann mit einer starken Schulter, oder so einer, der mir die Tür aufhält. Und hatte aber immer die Türklinke fest in der Hand und war als erstes an der Tür. Und wenn mir da jemand reingegrätscht wäre, hätte ich gesagt, denkst du wohl, ich kann die Tür nicht alleine aufmachen? Also es braucht das Loslassen und Hingeben von uns, so schwer und kontraintuitiv sich das auch anfühlt. Und dann finde ich mehr in meine weibliche Stärke und mache gleichzeitig ihn zu dem starken Mann, den ich mir eigentlich wünsche. Das ist echt so ein krasses Win-Win und so schwer.
Ja, Ego, bye-bye. Ciao, 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 kakao. Sehen uns im nächsten Leben wieder.
Ja.
Ich hätte da noch eine Frage, weil ich glaube, viele, die jetzt gerade zuhören, und es war bei mir lange Zeit auch so, bei vielen sieht die Beziehung gerade anders aus.
Ja.
So. bei vielen sieht die Beziehung eben genauso aus. Frau versucht, der bessere Mann zu sein.
Ja.
Mann hat eh keinen Job mehr in der Beziehung, weil Frau macht ja Mann und Frau.
Ja.
Und deswegen arbeitet er ganz lange und trifft sich mit Freunden und was auch immer.
Ja.
Und sie ist dann wiederum enttäuscht, weil er ist nie da und so weiter. Und irgendwann, wir wissen, wie das dann meistens
so
ausgeht. Ganz konkret, also für alle, die jetzt gerade zuhören, macht es Sinn, sich da jetzt einmal als Paar zusammenzusetzen, Karten auf den Tisch zu legen, zu sagen, ey, guck mal, ich glaube, was wir irgendwie die letzten 2, 3 Jahre, 5 Jahre, 20 Jahre miteinander gemacht haben, ist, wir haben uns beide eigentlich gegenseitig geschwächt in dem, worin wir eigentlich gut sind. Oder macht es Sinn, erstmal dabei sich selber anzufangen? Also wie beginnt man jetzt vielleicht damit, das wirklich zu leben? Weißt du, was ich meine?
Ja, also die Lösung oder der Entry Point, um Nähe zu erschaffen, ist immer meine Straßenseite sauber machen. Das heißt, weil die Frauen, die denken ja jetzt wahrscheinlich auch, aber er ist ja gar nicht in diesem Weiterentwicklungsgedöns. Wenn ich jetzt ihm so ankomme mit lass doch mal zusammensetzen, fängt er wahrscheinlich wieder an mit Augenrollen. Das heißt, das Erste, was ich machen muss, ist anzuerkennen, was ich getan habe. Und zwar auch, wenn ich gerade aktuell eigentlich mit einem Riesensack an Vorwürfen durch die Gegend laufe, weil er kommt ja nicht und er geht immer so lange arbeiten und er sieht mich gar nicht und dann müsste man mehr über seine Gefühle sprechen und ich weiß gar nicht, was in ihm vorgeht. Sondern ich müsste erstmal gucken, okay, krass, ich habe wahrscheinlich ihn dafür entwertet, wie er ist. Und ich habe die ganze Zeit das alleine machen wollen und besser machen wollen. Es lief die ganze Zeit mit an Botschaft. Das heißt, erstmal vielleicht zu sagen, ich wollte einfach nur mal sagen, es tut mir leid. Ich weiß noch nicht so genau was, aber ich habe gerade erkannt, ich glaube, ich war nicht besonders nett zu dir in den letzten Jahren. Hm. Mir war das nicht bewusst und ich habe das nicht mit Absicht gemacht, aber es tut mir wirklich leid. Das macht erstmal die Tür auf, dass die Männer nicht denken, oh Gott, jetzt kommt gleich die nächste Keule um die Ecke. Weil das befürchten die, wenn das bisher so gelaufen ist. Wollen wir uns mal zusammen an den Tisch setzen und mal über unsere Beziehung reden, denken die so, oh Gott.
Das ist die Liste mit all den Dingen, die du falsch
gemacht
hast
in
den letzten 3 Monaten.
Ja, genau. Das heißt, erstmal geht es darum, wirklich die Tür zu öffnen, zu sagen, ich weiß, ich habe viel falsch gemacht, ich weiß noch nicht so genau was, aber ich habe irgendwie erkannt, hier ist irgendwas schief und ich habe eine ganze Menge damit zu tun und es tut mir total leid. Und ich würde gerne rausfinden, wie ich das anders machen kann. Mhm. Und was es braucht, natürlich, ist das Commitment von beiden. Und das kann man erfragen oder auch abfragen, aber das geht nur, wenn wir durch das Saubermachen der eigenen Straßenseite und uns verletzlich zu machen, das einmal zeigen und einmal sagen, es tut mir wirklich leid. Und ich weiß auch noch gar nicht, was das genau bedeutet. Und mich würde total interessieren, wie es dir eigentlich geht damit. Vielleicht kannst du mir sagen, was ich alles falsch gemacht habe. Also wirklich die Tür einmal öffnen. ne, wie es dir geht an meiner Seite. So, wie ist es für dich, mit mir zusammen zu sein? Und dann rauszufinden oder erstmal zu sagen, ich liebe dich und ich habe keine Ahnung, wie das gehen kann, aber ich würde gerne rausfinden, wie ich nicht mehr so doof zu dir sein kann und wie wir wirklich eine Partnerschaft auf einer anderen Ebene erschaffen können. Würdest du das auch wollen? Und ich glaube, in so einem Angebot, da steckt so viel Liebe drin, dass die meisten Männer, die deutlich geduldiger sind als wir Frauen, die meisten, dass die das auch wollen. Dass die erstmal denken, okay, krass. Vielleicht sind die auch nochmal erstmal misstrauisch und denken so, was hat die denn da jetzt da irgendwie gemacht? Das ist irgendwie komisch. Das müssen wir denen auch zugestehen. Und für die Männer gilt im Grunde das Gleiche, für die Männer, die jetzt zuhören. Also erstmal zu sagen, es tut mir leid, dass ich so war, wie ich war. Und ich würde das gerne. Und dann braucht es dieses gemeinsame Commitment erstmal. Das ist das Erste, was es braucht. Ich möchte mit dir, weil ich dich liebe, mein Leben verbringen. Und ich möchte rausfinden, wie wir das noch in noch mehr Nähe und Liebe machen können. Ich weiß das selber noch nicht. Wir müssen das gemeinsam rausfinden. Aber würdest du das auch wollen? Und das ist das Fundament, das ist die Basis. Erstmal alles, was es braucht.
Schön. Finde ich auch, was ich daran so schön finde, ist, du musst noch nicht wissen, wie, weil man weiß es auch einfach
noch nicht. Man weiß es nicht.
Und es ist was man auch, was glaube ich auch individuell ist für jede Beziehung.
Total.
Wie man sich da begegnet. Ist ganz süß, die Fliege ist hier die ganze Zeit unser Interview, die wir mitmachen. Die ist, was, darf ich auch was sagen? Ich habe ja am Ende vom Podcast immer eine Frage, die hast du auch schon mal gestellt bekommen, aber ich stelle sie dir trotzdem nochmal.
Hast du schon wieder vergessen.
Ist gut. Und zwar, stell dir vor, es ist der letzte Tag deines Lebens. Du lebst noch ganz erfüllt, ganz lange, wunderschönes Leben, hast noch ganz viel Veränderungen, fängst ganz viele neue tolle Sachen an. Und ich würde zu dir kommen und würdest du dir sagen, du, Dana, es tut mir super leid, es gab ein technisches Problem, es ist alles gelöscht worden, deine Bücher sind weg, deine Kurse sind weg, alles, was du an Weisheit in die Welt gegeben hast, gone, verdammte Axt. Aber ich würde dir sagen, schau mal, ich habe hier ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du kannst jetzt auf dieses weiße Blatt Papier 3 Weisheiten schreiben. Wenn sonst nichts in der Welt bleiben würde, was würdest du der Welt mitgeben wollen?
Du stirbst eh irgendwann, geh all in. Du hast nichts zu verlieren. 3 habe ich.
Kriegst auch 4, wenn du willst. Aber.
Bargain. Das wäre auf jeden Fall das Erste. Das Zweite wäre, Liebe so mutig, dass es dein Bewusstsein sprengt. Weil Liebe über die Begrenztheit des Bewusstseins hinausgeht. Und wenn wir uns wohlfühlen mit dem Maß an Liebe, dann ist es noch nicht groß genug. Und dann habt eine geile Zeit. Hab eine geile Zeit, weil irgendwie gerade in diesem ganzen Weiterentwicklungsgedöns geht einfach manchmal der Spaß über diese ganze Ernsthaftigkeit verloren. Und ich meine, wenn wir uns super toll weiterentwickeln, aber keine geile Zeit haben, dann war es auch vertan. Liebes Mühe. Also deswegen enjoy.
Ach, so schön. Wundervoll. Finde ich toll. Dana, dein neues Buch Made for More ist jetzt draußen.
Ja.
Amazon, in allen Buchläden, everywhere.
Everywhere.
Holt's euch, lest es, da steht alles, worüber wir gesprochen haben, im Detail nochmal drin. Yeah. Wo findet man dich? Für alle, die jetzt noch sagen, ich will gerne mehr von Dana, wie kann man sich mit dir am besten connecten?
Also, Website ichgold.de, Instagram dana.ichgold. Zum Buch gibt es eine Facebook-Gruppe, das steht da dann alles auch irgendwie auf den Kanälen mit drin. Die ist auch unter Made for More zu finden.
Super.
Ja, ich glaube, das reicht. Podcast, da ist Gold drin.
Da ist Gold drin.
Genau.
Cool.
Ja. Yeah.
Danke, Dana. Hat so viel Spaß gemacht, mit dir zu reden.
Puh, die Fliege.
Sie will dir auch noch Tschüss sagen. wirklich danke für das tolle Gespräch. Danke, dass du einfach du bist. Danke, dass du da deinen Weg gehst. Danke, dass du da auch so ganz natürlich über diese Themen sprichst und eigentlich auch kein Blatt vor den Mund nimmst, sondern da wirklich so das so ja erdhaftig machst. Oder ich weiß nicht genau, wie sagt man das, so Boden, keine Ahnung, du weißt, was ich meine.
Erdhaftig, ein geiles Wort.
Dass du es einfach wahrhaftig machst. Und ich wünsche dir für dein neues Buch allen Erfolg der Welt, auch dass es viele, viele Herzen erreicht, auf vielen Nachttischen liegen wird und gelesen wird. Und ja, ich freue mich, wenn wir dann nächstes Jahr oder wann auch immer hier wieder zusammensitzen und du von deinem neuen Projekt erzählst, wenn du dann, ja, was auch immer machen wirst, Quantenphysik. Und danke, dass es dich gibt.
Danke dir. Tausend Dank für die Einladung. Es war mir ein riesengroßes Privileg. Echt super schön.
Ich hoffe sehr, dass du ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest und jetzt auch ganz inspiriert bist und ja, vielleicht die ein oder andere Erkenntnis gewonnen hast. Und wie immer freue ich mich, auf Instagram von dir zu hören, @LauraMarlinaSeiler. Lass mir da deine Gedanken zu der Folge von heute. Wenn du gerne tiefer in das Thema einsteigen möchtest oder mehr über Dana erfahren möchtest, dann kannst du dir jetzt ihr neues Buch bestellen oder in den Buchladen gehen und es dir dort kaufen. Made for More, wo es genau darum geht, ja, mit sich selbst in Kontakt zu kommen und den eigenen Weg zu gehen und an sich selbst zu glauben. Und ich hoffe einfach, es geht dir gut. Ich schicke dir eine riesengroße Herzensumarmung. Danke, dass du diesen Podcast hörst. Danke, dass du ja auf die ein oder andere Weise hier in der Laura-Welt unterwegs bist. Und ich schicke dir ganz viel Freude, ganz viel Liebe, ganz viel Energie. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du dich auf deinen eigenen Weg machst. Und danke, dass du ja einfach durch dein Sein einen so großen Beitrag für diese Welt leistest. Danke von Herzen. Rock on und Namaste. Deine Laura.